Ich habe mal einen Vortrag gehalten, da ging es auch um das Thema so, nimmt uns KI jetzt quasi die Arbeitsplätze weg? Und ich habe angefangen mit genau diesem Satz und übernimmt jetzt hier die KI die Kreativität. Und es waren aber genau die Schlagzeilen aus der 1990, als CUT eingeführt wurde. Da war nämlich genau die gleiche Debatte. Und was ist wirklich passiert? Also wir sind mit Sicherheit nicht weniger kreativ geworden, nur weil es CUT gab. Also was hat überlebt? Die Skizze hat überlebt. Ja, die machen wir vielleicht gerade nicht mehr auf Papier, aber die machen wir auf dem iPad oder auf irgendeinem anderen digitalen Medium und übertragen die dann dementsprechend. Aber die ganzen Schablonen, ja, und Schraffurvorlagen, was es da alles gab, die ganzen Rapidographen, das gibt's alles nicht mehr. Also wir sind deutlich effizienter geworden, können viel mehr schaffen in kurzer Zeit. Und die Kreativität hat in meinen Augen darunter nicht gelitten.
Herzlich willkommen zu Neues Bauen, dem Podcast über die Veränderung in der Architekturbranche. Das Team des Architekturbüros Büro Hauser spricht mit VordenkerInnen und PlanerInnen über Nachhaltigkeit, Kulturwandel und positive Zukunftsvisionen.
Zu Gast ist heute Matthias Zürke. Er ist Architekt und Gründer des Startups Site. Site ist eine Webplattform, mit der alle Daten und Potenziale zu einem Grundstück oder Objekt KI-basiert und in Echtzeit analysiert und dargestellt werden können. Site ist Preisträger des Deutschen KI-Preises 2023 und des AI Startup Awards 2024. Herzlich willkommen, Matthias.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr.
Wir haben jetzt ja in den KI-Sonderfolgen das Thema KI von verschiedenen Seiten beleuchtet, wie InnenarchitektInnen das kreativ anwenden oder was die Architektenkammer zu dem Thema KI und für die deutsche Architektinnenschaft, was sie dazu sagt. Und heute wollen wir ein bisschen den Blick auf ein Tool wenden, was sich an PlanerInnen richtet und sehr stark KI einsetzt. Genau, wer bist du persönlich und was machst du?
Genau, ich kann ja mal ein bisschen erzählen, vielleicht auch, wie die ganze Geschichte zur Zeit überhaupt gekommen ist. Genau, ich bin Architekt, ich habe hier in Münster studiert, bin in Münster aufgewachsen und das Büro von Zeit ist auch in Münster. Mhm. Klingt ein bisschen langweilig, aber ich war zwischendurch auch nochmal in Australien für eine Zeit dabei gearbeitet. Genau, ich habe hier studiert, ich habe auch im Studium schon mein erstes Unternehmen quasi gegründet und das hat auch schon was mit Digitalisierung und Architektur zu tun. Das war 2007 so ungefähr. Das war so die Zeit, wo ich zumindest noch mit AutoCAD 3D gezeichnet habe. Das war irgendwie so der neueste Schrei. Ich weiß, dass es schon irgendwo anders auf der Welt schon lange BIM gab, aber hier quasi war das alles noch 3D-Modeling. Mhm. Und es war die Zeit, wo die ersten physikalischen korrekten Lichtberechnungen rauf auf den Markt kamen. Und wir haben eine eine Mental Ray Engine umgebaut für 3D Studio Max. Und haben nicht dann irgendwelche Spiele berechnet, sondern wir haben quasi so Leitmieter in Gebäude reingelegt, die geplant waren von namhaften Architekten. Das war so quasi die Zeit, wo DGNB gerade aufgekommen ist, DGNB-Zertifizierung. Und wir haben diese Licht- und Energiesimulationen gemacht und haben dann daraus Berichte geschrieben. Das war ein guter Nebenverdienst im Studium. Und wir haben dann irgendwann gesagt, hey, das läuft ja so gut, jetzt machen wir daraus eine eigene Firma. Und das war so die Grundidee zu dem ganzen Thema, wie kann man denn Architektur durch Simulation verbessern? Und ich war immer schon super schlecht im Modell bauen. Und deswegen habe ich mich einfach sehr früh mit dem Computer beschäftigt. Da war ich auf jeden Fall besser.
Schön, dass du da bist.
Und die Firma habe ich dann 2017 verkauft. Wir haben nachher ehrlicherweise auch noch, mehr gemacht als das. Wir haben auch eigene Architektur gemacht, auch teilweise für Audi gebaut, Sachen in China gebaut. Also da gab es noch eine ganze Strecke dazwischen, die auch sehr viel mit normaler Architektur zu tun hat, auch viel mit Akquise zu tun hat. Wir haben immer ganz viele Entwürfe gemacht. Das hat sich dann fortgeführt, als ich die Firma verkauft habe, bin ich zu einem großen oder damals 25 Personen großen Büro gekommen, Maas und Partner heißen die. Da hatte ich auch immer schon mit zu tun, mit dem Gründer Michael Maas. Und bin dann da Partner geworden, haben das dann aufgebaut auf jetzt mittlerweile über 70 Leute. Auch ein sehr starkes Büro, auch in der Akquisition. Wir konnten sehr gut auch Grundstücke einschätzen, sehr gut Baurecht einschätzen und waren sehr stark in diesen ersten Leistungsphasen unterwegs. Ich war dann auch so für die Akquise zuständig und wir mussten halt ganz viele Objekte rechnen. Und irgendwann war halt die Frage, kriegen wir es hin, da noch effizienter zu werden? Weil du weißt, man plant auch ganz viel für die Tonne, ehrlicherweise immer im Architektenalltag.
So ist das, ja.
Das war das in meinem ganzen Leben so. Und da haben wir gesagt, da müssen wir halt effizient werden. Und da haben wir vieles ausprobiert, auch schon damals mit Grasshopper gearbeitet. Ich glaube, wir waren immer ein innovatives Büro, haben natürlich auch mit BIM gearbeitet. Und ich habe dann auch schon zusammen mit einem sehr versierten Mitarbeiter, Sven König, der jetzt auch bei Sight ist, von immer ausprobiert, was man so machen kann. Aber irgendwie hat uns das nie so richtig geschmeckt, was wir da gemacht haben. Wir sind also nie so richtig schnell geworden, wie ich es eigentlich haben wollte. Und ich hatte immer so die Vision von diesem, man klickt auf ein Grundstück und man bekommt alle Daten zum Bestand. Man kann direkt sagen, hier Download und das ist im CAD-System und vielleicht auch gar nicht mehr im CAD-System, sondern das wird alles gleich in irgendeiner Webanwendung gerechnet. Und habe dann, ich war 6 Monate dann im Ausland, in Ecuador, habe da also als gerade so ein paar Projekte ausgelaufen sind, bin ich mit meiner damaligen Freundin, mittlerweile Frau, ins Ausland gefahren. Wir haben in Ecuador ein Community Center aus Bambus gebaut. Und in dieser Zeit konnte diese Idee halt reifen. Warum erzähle ich das? Weil ich glaube, einmal ist es unglaublich wichtig, aus diesem Hamsterrad herauszukommen, wenn man dieses Problem irgendwie lösen will. Weil du weißt, im Alltag kriegst du das einfach nicht hin. Ne? Du hast das Problem, aber gleich am nächsten Tag hast du schon wieder ein anderes Problem und dann kümmerst du dich nicht mehr um dieses grundlegende Thema. Man muss sich diese Zeit einfach irgendwie verschaffen. Und in diesen Sabbatmonaten, nenne ich sie jetzt mal, habe ich meinen alten Sandkastenfreund David Nelson getroffen. Wieder getroffen, der nämlich gerade sein Startup verkauft hat und Zeit hatte. Und dann habe ich dem so erzählt, was so die Ideen sind und dem so eine ganz kräftige PowerPoint gezeigt. Da meinte er, oh Gott, so arbeitet ihr, das kann alles nicht sein. Der hat über Kopf zusammengeschlagen und dann weiß ich, das war irgendwie ein so ein Abend und dann hat er am nächsten Abend wieder darüber reden wollen und dann, es hat ihn dann nicht losgelassen, da dachte ich, okay, wenn das auf jeden Fall irgendwie alles machbar wäre, das wäre nicht schlecht. So, dann hatten wir so ein paar Ideen, dann zurück zu meinen Partnern von Mars und Partner und haben so die neuen Ideen dargelegt und alle meinten so, okay, das ist mega spannend. Ich glaube, wir sollten jetzt so mutig sein und daraus ein Unternehmen gründen. Und das war die Anfangsgeschichte von Zeit. Das war 2021.
Ja.
Und dann haben wir halt gedacht, wir kriegen das irgendwie nebenbei aufgegleist. Ne? Also ich war dann wieder im Büro, klar, es liefen wieder Projekte an. Und auch noch ein wichtiges Learning, ist nicht möglich, sowas nebenbei zu machen. Also wir haben erst gedacht, so 70-30, also 30% noch nebenbei Entwürfe machen. Absolut nicht machbar, haben dann nach einem halben Jahr aufgegeben und gesagt, okay, es muss 100% Sight sein bei einem der Partner, wofür ich auch sehr dankbar bin, weil ich bin immer noch Partner bei dem Büro und es funktioniert alles sehr, sehr gut, aber ich bin halt nahezu 100% in Sight. Und das war die Entstehungsgeschichte.
Sehr cool. Ja,
eigentlich ist es ein eigenes Problem, muss man sagen. Also wir haben eigentlich versucht, ein eigenes Problem zu lösen, schneller an Grundstücksdaten ranzukommen.
Aber es hat ja, also das sind ja so viele Sachen, die eigentlich ganz, ganz unklassisch für die Architektur sind. Ne? Also erstens, woher kommt denn bei dir so dieses Händchen oder die Liebe für das Digitale? Also das ist ja, natürlich nutzen ArchitektInnen diverse Tools, ne? Aber du bist ja so einen Schritt weiter gegangen. Also ne, so hast überlegt, okay, wie kann man das noch mehr automatisieren und dann sich irgendwie Standard-Tools nehmen und die verknüpfen und Skripte schreiben und so? Woher kommt denn das bei dir?
Also einmal wirklich tatsächlich, weil ich ein unglaublich schlechter Modellbauer war. Immer wenn ich Abschlussmodelle gebaut habe, meinten alle, warum ich das Arbeitsmodell mitgebracht hätte. Und genau, also okay, das war nicht der Hauptgrund. Aber es war ein wichtiger Nebeneffekt, glaube ich. Aber auf der anderen Seite habe ich immer es nicht verstanden, warum man so viel Zeit verbrennen muss in Entwürfen. Also klar, man braucht halt Zeit, bis so ein Prozess mal entstanden ist. Aber es war einfach bei der Hochschule, wo ich war, war es einfach gang und gäbe, Nachtschichten zu machen, sich unglaublich viel, irgendwie anscheinend war es immer besser, viel zu arbeiten. Und ich habe das aber nicht so richtig verstanden. Ich wollte halt mal sehr schnell fertig werden. Und ich glaube, ich habe auch einen gewissen Hang einfach zur Effizienz. Und da hat einfach das 3D-Modeling und daraus dann auch tatsächlich irgendwie alles zu generieren, das waren immer schon so Wünsche, die ich hatte. Also es war immer wichtig, schnell mit irgendwas durch zu sein.
Und dann ist ja auch echt untypisch, dass dann das Büro, in dem du jetzt noch Partner bist, dass die halt auch sagen, ja, lass uns mal ein eigenes Tool bauen. Also die meisten Büros, die ich kenne, die schrecken, Klammer auf, zurecht, Klammer zu, davor zurück, irgendwie sich in so ein eigenes Tool zu stürzen, ist auch echt besonders.
Ja, absolut. Muss man auch absolut auszeichnen. Hat auch was damit zu tun, dass eben Michael Maas, der Gründer von Maas und Partner, selber ein sehr innovativer Typ Mensch ist. Und damals, da gibt es so eine ganz schöne Geschichte. Ich weiß nicht, wann es war, das muss irgendwie in den, weiß ich nicht, 80er oder 90er Jahren gewesen sein. Da kam irgendwie ein sehr starker Macintosh raus. Mhm. Und er hat sein damals Porsche verkauft, um diesen Mac zu kaufen, um eben dementsprechend dort, ich glaube, mit einer neuen Art von Cut-Anwendung oder sogar 3D, ich weiß es nicht, ob es das erste, wo man zuerst mal wirklich 3D zeichnen konnte, quasi dieses Programm gekauft hat und dann eben auch diesen Wagen verzichtet hat. Also zeigt ja auch eine gewisse Bereitschaft und diese DNA ist, glaube ich, ja, vereint uns. Ja.
Das darf man gar nicht vergessen. Also sozusagen Computer und Hardware und so ist ja auch echt richtig teuer gewesen früher. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, dass mein Vater, der hat 92 ein Architekturbüro gegründet in Berlin und der hat sich dann seine erste Grafikkarte gekauft, so ein Oschi, einen halben Meter lang, 8 MB Grafikspeicher, irgendwie 16.000 Euro damals im Gegenwert. So, ne? Das ist Wahnsinn. Also das ist ja dann schon ein ganz schönes Stückchen weiter, was heute so an Möglichkeiten da ist. Ihr nutzt mit Zeit ja diese Möglichkeiten, die heute da sind, nutzt ihr voll. Du kannst ja gleich noch was ein bisschen sagen, wie so Zeit funktioniert. Ihr habt ja ganz viel auch neben dem klassischen Datenaufbereiten, nutzt ihr ja auch Algorithmen und KI-Sachen. Bevor wir da reinstarten, was ist denn KI für dich? Das ist ja unser Spezialthema jetzt in den letzten 4 Folgen gewesen. Und ich frage auch immer KI.
Für mich absoluter Effizienzbringer. Natürlich einmal, oder vielleicht müssen wir das auch nochmal sagen, wir haben, als wir Zeit gegründet haben, haben wir halt überlegt, wie kriegen wir das überhaupt hin mit dem ganzen Baurecht und den ja, örtlichen Gegebenheiten. Mhm. Und dann war eigentlich super schnell klar, dass KI der richtige Ansatz ist. Und damals, also ich hatte das schon mal irgendwann gehört von irgendwelchen Podcasts, so neuronale Netze, aber das war halt 2021, zu Beginn des Jahres. Und das war, da gab es noch kein ChatGPT oder es gab es natürlich, es gab schon
ChatGPT, aber es kannte keiner, ja genau.
Genau, es kannte keiner. Und ich weiß noch, da hatten wir diese erste Besprechung auch bei uns im Büro mit Leuten von der LBTH Aachen, die quasi mit dieses erste Pipeline-System versucht haben, uns zu erklären. Und das war alles also für mich komplett wahnsinnig. aber es war völlig klar, dass das die Technologie sein muss, um die wir dieses Produkt bauen. Mhm. Weil du einfach eine unglaublich große Datenmenge an Bestand hast. Das ist und war unser Trainingsmaterial und dafür sind KIs einfach unglaublich gut. Wenn du diese, wir hatten ja Millionen von Gebäuden, das war dann klar, dass wir die bekommen würden, weil wir die Daten aggregieren können. Und dann darauf sollte sich die KI erstmal selber trainieren. Und wir hatten halt viele, viele hundert Bauanträge noch aus unserer gesamten Geschichte des Büros. Oder den Büros, muss man ja fast sagen. Und von daher war ziemlich schnell klar, dass das die Methode sein muss. Und das war alles Rocket Science für mich, aber es war, glaube ich, der richtige Schritt. Und es hätte, glaube ich, gar nicht anders funktioniert über klare Algorithmen und Regeln. Wir haben auch ehrlicherweise zwischendurch andere Modelle versucht. Und dann dachten wir immer so, ja, das ist ja völlig klar, irgendwie mit Abstandsflächen zu rechnen, aber es funktioniert einfach nicht, flächendeckend. Also es ging nicht skalierbar. Es ging dann irgendwie vielleicht wieder für oberen Bereich, aber es war dann wieder in anderen Bereichen und funktionierte die Berechnung nicht. Also von daher war das sehr schnell klar und es ist, ja, wie gesagt, für mich ein klarer Effizienzbringer und auch nicht nur jetzt, wenn ich jetzt über Zeit nachdenke, sondern es ist halt auch allgegenwärtig in meinem Alltag und nutze natürlich auch ChatGPT täglich mehrmals für alles und also es ist ehrlicherweise nicht mehr wegzudenken.
Mhm. Kannst du ganz kurz mal beschreiben, was Zeit genau macht als Tool? Wenn ich da jetzt draufgehe auf die Plattform, wobei hilft mir Zeit?
Also es hilft dir erstmal Entscheidungen zu treffen. Der normale Weg ist ja, wenn du jetzt als Architekt, ich spreche jetzt mal als Architekt, das sind zwar nicht unsere Hauptanwender, aber Hauptanwender sind Makler und Projektentwickler. Was wollen die? Die wollen halt ein Grundstück einschätzen. Und es ist immer so gewesen, dass man quasi dann gesagt hat, hey, guck doch mal irgendwie bei der so und so Straße so und so, was geht denn da drauf? So, das ist die Frage, die kennt jeder Planer. Und dann gehst du hin, gehst ins Geoportal, lädst du da so ein PDF runter, also so fand ich es jedenfalls, so ist es in NRW oder so war es in NRW, lädst das dann maßstabsgetreu, tippelst das so ein bisschen zurecht, lädst es in dein CAD-System, ziehst die ganzen Linien, zeichnest du nochmal nach Und dann baust du dein Klötzchenmodell, nimmst die Klötzchen, rechnest daraus die Volumina oder die Flächen, packst das in eine Excel-Tabelle, berechnest daraus eine Mietfläche. Wenn du dann richtig gut bist, hast du auch vielleicht schon Baukosten hinterlegt. Das kann man auch alles in einem Programm machen, das haben wir auch damals gemacht, aber du musstest immer diese Klötzchen bauen. Und du hast immer diesen Medienbruch gehabt. Das ist super komisch, dass eigentlich dieses ganze GIS, ja, was ja für Raumplaner super wichtig ist, dass Architekten davon überhaupt nichts mitbekommen haben. Ich kannte WebGIS, ArchGIS nicht, wurde mir im Studium nicht beigebracht, was eigentlich sehr merkwürdig ist.
Das sind die Geoinformationssysteme, genau, GIS.
Ja, genau, richtig. Und so, und Zeit kürzt diesen ganzen Weg einfach ab auf einen Klick. Und du gibst doch eine Adresse ein, du siehst sofort diese Katasterdaten, du siehst die 3D-Daten, wir haben sogenannte LIDAR-Punktwolken, verknüpft mit den 2D-Katasterdaten und dann siehst du das Gebäude in 3D, wir haben Satellitendaten, dann siehst du das Gebäude quasi auch, das Grundstück und die Umgebung, logischerweise wie Satellitenbild aussieht, kein Hexenwerk, gehört mit dazu, ist alles von einer KI analysiert worden, das ist so der Clou dann natürlich dahinter, und du siehst sofort, was das Baupotenzial ist, also wie viel kannst du da noch drauf bauen, ist das nachzuverdichten, ist das aufzustocken oder lohnt es sich vielleicht gar nicht, ist der Neubau hier der bessere Weg. Und das Ganze wird auch noch wirtschaftlich berechnet. Das heißt, für jedes Grundstück, was wir haben, ist ehrlicherweise vorberechnet, wie sich wohl die Wirtschaftlichkeit darstellt, wenn du das Grundstück so lässt, wie es ist, wenn du es sanierst und nachverdichtest oder wenn du es zurückbaust und neu baust. Und da liegt auch so ein bisschen gerade eben der wirtschaftliche Clou, glaube ich, für auch unsere gesamte Branche, weil da geht es ja gerade nicht wirklich gut. Wir sehen halt, dass der Bestand eine ganz große Rolle spielt. Nicht nur logischerweise, weil er einfach ökologisch erhalten werden sollte. Das gilt jetzt auch nicht für jedes Gebäude logischerweise, aber für die meisten schon. Ja. Und du bekommst trotzdem gerade als Entwickler oder auch als selber, wenn du was entwickeln möchtest, bekommst du einfach viele, viele Fördergelder, die es dir überhaupt erlauben, noch wirtschaftlich zu planen oder wirtschaftlichen Projekt zu entwickeln. Durch die KfW-Fördergelder. Und die haben wir eingebaut. Also quasi die KI sagte immer automatisch, wie viel Fördergelder du wahrscheinlich bei diesem Grundstück bekommst oder bei diesem Gebäude, wenn du es bestehen lässt. Klar, für Neubau gibt es auch Fördergelder, aber es gibt keinen Tilgungszuschuss. Das ist so der Clou bei allem. Und das rechnen wir dir automatisch aus. Und wir haben halt gesehen, dass ehrlicherweise am Ende für die Zielgruppe von unseren Kunden es wichtig war, einfach auf einem Blatt zu sehen, was lohnt sich mehr, der Bestand oder der Neubau. Und wir sehen ganz oft, dass die Mietfläche im Neubau zwar sinniger ist und wahrscheinlich auch einfacher am Ende, aber der wirtschaftliche Hebel ist bei einem Bestand dann vielleicht mit Nachverdichtung und KfW-Förderung viel, viel höher.
Was ja eigentlich das schon ein super interessanter Aussage eigentlich ist, ne? Weil wenn man heute drüber nachdenkt, dann würde man es vielleicht immer andersrum denken. Ja.
Genau, das ist auch ehrlicherweise immer noch ein großes Problem, dass man immer noch, wir haben halt viele Jahre gedacht, oder Architekten glaube ich ehrlicherweise nicht, aber viele Entwickler haben den Bestand als so eine Red Flag gesehen und wir versuchen quasi gerade so einen Aufschlauungsprozess, Bildungsprozess eben herzustellen über auch diese Zahlen, dass man wirklich sagt, guck mal, wenn du jetzt die Fördergelder einholst, dann hast du das zumindest schon mal sicher, aber arbeite doch mit dem Bestand. Ist es auch einfach auch von der CO2-Bilanz, von der grauen Energie her deutlich, deutlich interessanter. Das wird eine große Rolle spielen. Ja, aber gerade ist es trotzdem noch ein sehr stagnierender Markt.
Sehr, sehr stagnierend, ja. Wobei natürlich PlanerInnen wissen das, glaube ich, schon länger, wobei auch da das richtig vom Wissen dann ins Tun kommen, also mehr im Bestand bauen, ja auch, ich sag mal jetzt, die letzten Monate oder Jahre erst so richtig in den Fokus gerückt ist. Ne?
Genau. Ja, genau. Also das war bei uns halt irgendwie natürlich auch immer schon ein Thema, aber ich glaube jetzt gerade, ich war jetzt aber auch wieder Hochschulen wieder besucht, da Vorträge gehalten, da ist das Thema super präsent, viel präsenter als es bei uns damals war, was auch gut ist.
Ja, voll. Das Thema KI-Algorithmen, an welcher Stelle von Zeit wird denn das Thema KI oder kannst du das am besten erklären, was die KI macht, was ihr ohne die KI nicht hättet machen können?
Ja, es geht vor allen Dingen um die Einschätzung des Baupotenzials. Da, also wir haben mehrere KIs, nicht alles von uns ist mit KI berechnet, logischerweise, manchmal muss man das nicht machen, das ist auch sehr teuer. Das heißt, manchmal reichen auch ganz normale Algorithmen aus. Aber es war sehr schnell klar, dass es so viel unterschiedliches Baurecht gibt und wir haben es, wie gesagt, auch versucht und dachten mal, wir hätten den Durchbruch wieder hingekriegt und dann hat es doch wieder nicht geklappt. Und da haben wir gesagt, gut, es musste halt die KI sein. Und es funktioniert eigentlich so, man muss sich das so vorstellen wie eine riesige Excel-Tabelle mit den, also die Bestandsdaten sind halt erstmal eingeladen worden, dann hast du viele Millionen Zeilen, viele Millionen Spalten an GZ, GFZ, Höhe, Volumina, Geschossigkeit an der jeweiligen Adresse und mit der zugehörigen Grundstücksfläche, also so muss man sich's vorstellen, das ist dann, ich glaube, wir hatten damals irgendwie so 40 Datenpunkte pro Grundstück, mittlerweile sind es viel, viel mehr, aber das war so der Anfang. Und dann versucht sie erst einmal aus dieser riesigen Masse Gemeinsamkeiten herauszuerkennen. Ja? Also warum hat zum Beispiel jetzt dieses Gebäude, wenn das irgendwie an der Adresse steht und hier höher ist, warum sollte dann der Nachbar nicht auch sowas haben? Also sie hat, sie arbeitet komplett nach Paragraph 34, also dieses Einfügegebot, wenn man so möchte. Das ist das, was sie ja tut die ganze Zeit. Sie weiß auch, oder wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wo Bebauungspläne sind, sondern sie hat sich quasi einfach nur den Bestand angeschaut. Er hat aber auch Bebauungspläne sehr gut getroffen, weil auch die sind ja über den Bestand drüber gelegt worden, beziehungsweise der Bestand wurde nach denen gebaut. Das heißt, wenn irgendwo homogen gebaut wurde, dann hat sie das auch erkannt und hat auch natürlich dann den Nachbarn nicht mehr eingeräumt. Sie wusste die Nutzungsart, sie wusste, ob es im urbanen Raum ist, ob das Grundstück erschlossen ist, ob da eine Strafe davor war, ob es eine freistehende Bebauung ist. Also ist das Gebäude länger als 35 Meter? All diese wichtigen Themen wusste sie halt und konnte sich dann daraus ja Zusammenhänge erklären. So, das war das bei der erste Step. Dafür ist KI unglaublich gut. Und dann haben wir aber noch nachtrainiert oder gelabelt. Das muss man ja bei KI machen. Jeder kennt das von ChatGPT. Wir haben das immer über diese, hier sind sie ein Roboter. Bitte klicken Sie alle Straßenschilder oder Motorräder an, damit die Verkehrssituation erkennen können später an die KI so ungefähr. Und wir haben halt gesagt, wir müssen das labeln, was das Thema Baupotenzial angeht. Und dann haben wir ein halbes Jahr lang, immer so eine halbe Stunde nach Feierabend, jeder Mitarbeiter, 10 Leute waren das damals noch, immer, wir haben es Property Tinder genannt. Dann wurde, wir haben selber ein Programm geschrieben, wo uns Grundstücke vorgeschlagen wurden, wild aus dem Fundus von Zeit, Grundstücke vorgeschlagen wurden. Wir haben gesagt, das Grundstück hat das Potenzial X und das hat das Potenzial Y. Hier sollte man lieber zurückbauen. Und das waren unterschiedlichste Leute. Also Leute aus der Projektentwicklung, Makler. Und es war da alles aber nochmal revisioniert. Und da haben wir mehrere Trainingssessions gemacht. Und am Ende waren es über 10.000 Labels. Also das war unser Trainingsmaterial. Auch begründet, warum. Also nicht nur gesagt, hier sind irgendwie 600 Quadratmeter möglich, sondern wir haben auch begründet, warum. Und das wiederum war dann quasi die Korrektur des Modells und das hat schon gereicht, um eine sehr, sehr hohe Genauigkeit zu bekommen. Und jetzt, das ist halt das Krasse, das war vor 3 Jahren und jetzt bräuchte man nur noch 1000 Labels. Also das Pipeline-System, die Neuromarkt sind 10-mal so gut geworden. Ja. Und das ist halt eine unfassbar rasante Entwicklung, die wir da sehen. Du kannst ja quasi irgendwie jetzt sagen, wir haben jetzt das Modell gefunden, auf dem wir das machen und eine Woche später gibt es irgendwo wieder einen Durchbruch. Das ist ja komplett abgefahren.
Ja, das ist echt abgefahren.
Also ich hoffe, ich habe das vernünftig erklärt. Achso, eine Sache ist vielleicht noch ganz wichtig, weil das Thema Blackbox ja bei KI so
Nachvollziehbarkeit.
Ein großes Problem ist. Nachvollziehbarkeit, genau. War für uns super wichtig, weil wir mussten ja wissen, wie kommt sie denn jetzt bitteschön darauf, dass man jetzt bei diesem Grundstück, sage ich mal, 600 Quadratmeter nachverdichten kann. Also wir haben auch so ein Dashboard, genau wo dann drin steht, ob sie das mit einer Aufstockung macht, ob sie das mit einer Nassverdichtung macht, wie viel Vollgeschosse sie da draufsetzen möchte. So, und ja, wichtig war für uns, das nachzuvollziehen. Und wir haben dafür auch extra ein Programm geschrieben, sodass wir sehen konnten, also so als eine Rückberechnung, warum sie denn jetzt meint, dass quasi in der hier diese Massen draufgehen und woher sie diese Information nimmt. Und das war dann super spannend für uns zu sehen, auch zu argumentieren vom Bauamt. Guck mal, hier hinten, die Straße hoch, da gibt es dieses Gebäude. Und dann konnten wir auch da wieder nachdrehen und sagen, nee, das ist atypisch, das kannst du nicht herbeiziehen, heranziehen. Ja. Oder Du kannst eben, weiß nicht, das ist zu weit weg oder es liegt nicht im Sichtbereich. Wir haben uns mit Anwälten zusammengesetzt, um diesen Paragraph 34 auseinanderzunehmen, ganz genau nochmal zu verstehen, was heißt denn eigentlich Paragraph 34. Das war für mich auch nochmal ganz, ganz spannend, weil wir sind da wirklich ganz tief bis in die letzten Urteile reingegangen, warum denn das so entschieden wurde.
Ich meine, wenn sozusagen die Site euch und auch dann anderen, also euer NutzerInnen, im Prinzip ja auch eine Argumentationshilfe an die Hand gibt, warum was wie nachverdichtet oder wie auch immer genutzt werden kann, dann muss es natürlich sitzen, ne? Also wenn dieses Halluzinationsproblem, wenn dann sich eure KI ein bisschen geirrt hat und dann rennt man da zum Bauamt. Und auf der anderen Seite, wenn es alles nachvollziehbar ist, wenn da genau steht, aufgrund von welcher Grundlage eben jetzt diese Empfehlung ausgesprochen wurde, dann ist es natürlich eine super Argumentationshilfe.
Genau, wir sehen auch, dass das ein immer wichtige Fragen sind. Wie kommt ihr darauf? Wir haben auch ein Energiemodell, was eben auch über KI berechnet wird, also Energiebedarfe der Gebäude berechnen wir auch über ein KI-Modell. Da zeigen wir auch ganz genau, warum jetzt dieses Gebäude diesen Bedarf hat und zeigen auch die Vergleichsgebäude, die als Trainingsmaterial herangezogen wurden. Mhm. Ja, also das ist auch eine ganz berechtigte Frage der Kunden und kommt auch immer mehr. Und das ist auch gut, das kennt man ja von ChatGPT auch, also von daher, diese Erklärbarkeit und Transparenz ist sehr wichtig.
Ja. Jetzt die ganzen großen Tech-Startups, also Google und Meta und so, die fangen jetzt ja alle schon auch länger an, ganz massivst eben ihre KI-Tools auszurollen mit allen schlechten Seiten, die man in der KI vermutet oder sieht. Also es gibt ja dieses schöne Beispiel, dass Google jetzt anfängt in der Suche, was man sucht, diesen Suchbegriff, die Suchergebnisse, die Google findet, in einen Text zusammenzufassen. Also ich muss nicht mehr selber auf die Webseiten gehen und mir das alles durchlesen, sondern ich kriege direkt einen Absatz angezeigt von Google. Und da gibt es dieses schöne Beispiel, dass wenn man da eingibt, was kann ich denn machen, dass von meiner Pizza der Käse immer außen runtertropft, ne?
Der Kleber.
Und der Kleber, ne? Und da gibt es halt einfach irgendeinen Typ, der auf Reddit hat er halt just for fun einfach geschrieben, ja, in so einem Fall nimmt man halt Kleber, ne? Und dann nimmt halt Google sozusagen, nimmt dieses Ding, sagt dann, ja, du kannst Kleber nehmen, damit der Käse nicht runtertropft. Und weiß aber auch so ein bisschen natürlich, okay, wir müssen ein bisschen so vorsichtig sein und sagt dann auch, ja, aber nimm nur Kleber, den man auch, ne, der irgendwie gesund für dich ist, so, ne? Und das sind ja schon auch so Sachen, die sehr kritisch, glaube ich, beäugt werden, ne? Wie geht ihr denn mit diesem Thema um, das schon gesagt, dass ihr da natürlich sehr viel so auf Nachvollziehbarkeit setzt, aber habt ihr da irgendwie Angst, dass das Thema KI ein Stück weit zu schlecht beäugt wird?
Das war, glaube ich, am Anfang sehr schwierig zu erklären, wie wir das machen. Aber der Hype um ChatGPT und auch, dass man sieht, dass es wirklich funktioniert, ja, jetzt haben wir natürlich da dieses Beispiel mit dem Kleber genannt, aber das war jetzt ja von Google, auch die sind natürlich dabei nachzusteigen, das liegt ja daran, dass einmal das Trainingsmaterial nicht gut war, oder weiß ich nicht, ob das wirklich nur ein Prompt war oder ein Beitrag war, in dieser Masse von Millionen von Beiträgen, das ist dann schon komisch, dass das da rangezogen wurde, aber wir haben ja eben nicht bei uns jetzt, also wenn man die Site-KI sich anguckt, sind diese Trainingsdaten ja noch nicht irgendwie aus irgendeiner Community entstanden, sondern die haben wir ja selber alle gelabelt. Der Bestand ist da, so wie er ist. Die Daten sind unfassbar genau, die deutschen Bestandsdaten. Die sind halt in einem schrecklichen Format, aber das haben wir eben jetzt versucht, alles zusammenzubringen und einfach zu machen. So bei Energieausweisen, da muss man halt dann schon gucken, ob das nicht vielleicht auch Ausweise sind, die ein bisschen geschönt sind. Ja, das haben wir halt auch festgestellt während unserer ganzen Recherche. Es gibt viele Energieausweise, die vielleicht ein bisschen besser sind als das eigentliche Energielabel des Gebäudes. Das heißt, wir mussten da so ein Washout reinrechnen. Also klar, die Datenreinheit oder Korrektheit der Daten ist unglaublich wichtig. Aber jetzt, wir haben noch nicht dieses Problem. Wir haben wirklich alle Trainingsmaterialien haben wir quasi selber gesehen, wenn man so möchte, außer jetzt den deutschen Gebäudebestand. Aber das ist einfach Fakt, so wie es eingeladen wird.
Ja, das ist ja schon echt spannend, weil natürlich ohne diese ganzen Daten, die Trainingsdaten, also viele Probleme der KI sind ja darauf zurückzuführen, dass die Trainingsdaten irgendwie Bockmist waren oder auch viele rechtliche Streitigkeiten. Es gibt ja die ganze Musikindustrie, die klagt jetzt ja gerade gegen verschiedene KI-Tools und wirft ihnen im Prinzip vor, dass diese KI-Musikgenerierungstools mit echten Musikstücken, mit echten, ne, Musikdaten trainiert haben. Und das ist natürlich auch ein rechtliches Thema. Also Daten, Trainingsdaten sind natürlich ein riesiges Ding. Und wenn ihr jetzt natürlich eure Trainingsdaten, ja, die sind halt, wie sie sind, ne? Sozusagen sind halt die deutschen ganzen Daten, die in diese Systeme, wo alles drin ist, dann habt ihr natürlich schon den riesigen Vorteil, dass da so ein bisschen ihr auch keine Auswahl so richtig treffen könnt, denn die Daten sind halt so, wie sie sind.
Genau, beim Bestand ist es so, beim Gebäudepotenzial haben wir es selber gemacht. Klar, da musst du auch gucken, dass es eben richtig ist.
Aber ihr habt die selber ausgewählt und ja bewusst ausgewählt und nachvollziehbar ausgewählt.
Genau. Genau. Und dann beim Energieausweis, klar, da bist du dann von Dritten abhängig.
Ja.
Aber auch da haben wir halt jemanden, der die kontrolliert hat und wir haben die auch eingeschätzt, ob das wohl passt. Kann. Und irgendwann baut man sich dann einfach ein Programm, was dafür sorgt, das ja zu validieren, ob denn der Ausweis tatsächlich für dieses Gebäude wahrscheinlich funktioniert. Und auch das kann man mittlerweile sehr, sehr gut mit KI machen. Also wir haben auch immer versucht, unsere Trainingstools auch nochmal zu prüfen.
Mhm.
Ähnlich wie, ja, genau wie ich es gerade bei dem Baupotenzial schon gesagt habe.
Ja. Cool. Was war denn in eurem Entwicklungsprozess, durch den ihr erst mit Zeit durchgegangen seid, was war denn da so der erste große Aha-Effekt, als ihr KI ausprobiert habt für dich, wo du gesagt hast, what's the hammer?
Ich glaube tatsächlich, dass als wir angefangen haben, noch nichts zu trainieren, sondern nur die Daten genommen haben und das in dieser, sag mal, übertragen jetzt in der großen Excel-Tabelle berechnet haben, als die Ergebnisse vorlagen, wollte Side, also die KI, immer Garagen aufstocken. Ja, also die stehen da, du kennst ja diese Flachdachgaragenhöfe, so muss man eigentlich, eine Garagenhöfe.
Ja.
Gibt es ja so typisch, was waren das, 50er, 60er, 70er Jahre vielleicht, so drei mit Schrägdach, drei Geschosse mit Schrägdach, dann immer diese Garagenhöfe hatte. Sie wollte darauf immer aufstocken. So. Mhm. Und das war halt super schlau, ehrlicherweise. Klar, man kann darauf nicht aufstocken, ist nicht erlaubt und es würde auch vom Statischen her wahrscheinlich nicht funktionieren.
Ja.
Aber ich meine, es ist schon versiegelt und es sind halt auch große Flächen, ne? So ein Garagenhof, der ist fast so groß wie so ein Mehrfamilienhaus, die dann quasi direkt daneben stehen. Das hat sie also nicht verstanden. Also mussten wir das austrainieren. Aber es war trotzdem so ein High-Effekt, wo wir sagten, okay, die Logik ist erstmal komplett richtig. Und habe ich nicht drüber nachgedacht, dass man das kann. So.
Mhm.
Der zweite große High-Effekt war, als wir haben einmal angefangen und versucht, selber 3D-Modelle zu erstellen. Ja, also wir hatten ja dieses Dashboard, oder wie dieses Dashboard habe ich ja schon erzählt, mit hier so und so viel JZ kannst du machen, das kannst du aufstocken an Quadratmetern und zu hoch darfst du bauen, bla bla bla. Und wir haben aber auch versucht, ein 3D-Modell zu erstellen. So, und da hat sie, das war so ein Einfamilienhaus-Grundstück und nach unfassbar kurzer Zeit hat einer unserer Machine Learning-Spezialisten dann eine KI entwickelt, die zumindest die Grundform des Gebäudes, also die Umrisse des Gebäudes erstellt und die hat immer direkt richtig verstanden, dass Garagen grenzständig sein müssen, die Garagen 3 Meter breit gemacht und dann das Gebäude gezeichnet. Und das klingt jetzt irgendwie ein bisschen langweilig vielleicht, aber es war auf jeden Fall für mich ein unglaublicher Aha-Effekt, dass sie das kapiert hat. In diesem Gebiet, dass anscheinend Garagen grenzständig sein dürfen, 9 Meter lang und 3 Meter breit. Weil das immer der Fall war anscheinend, also ist ja auch ehrlicherweise baurechtlich so, hat sie direkt kapiert. Ja, das war für mich sehr, sehr spannend. Wir haben das nachher nicht weiterverfolgt, weil wir dieses Dashboard einfach besser skalieren konnten.
Hm.
Aber ja, das war für mich schon sehr spannend.
Wahnsinn. Du redest von der KI in sie und nicht in er?
Ja, das ist mir auch ehrlicherweise gerade aufgefallen. ja, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Vielleicht sind wir alle doch von Hör, von dem Film ein bisschen geprägt.
Vielleicht.
Von Scarlett Johansson. Ihr seid jetzt ja ein relativ großes Team. Wie ist denn bei euch so also wie viel merkt man die Wichtigkeit von KI und Daten? Wie merkt man die bei euch im Team? So von dem Mengenverhältnis her.
Wie meinst du das ganz genau?
Das Thema KI ist ja bei euch quasi in eurem Produkt eins der Kernthemen, würde ich natürlich, habt ihr auch das Thema Produktentwicklung, wie verkauft ihr das Sales und Interface und alles Mögliche, ja. Diese Wichtigkeit von KI ist ja auch bei euch so im Team präsent. Wir reden ja in Deutschland immer davon, ja, es gibt zu wenig KI-ExpertInnen. Genau, habt ihr das Problem auch oder wie seid ihr da aufgestellt?
Also im Tech-Team ist es natürlich überall präsent. ne, also gibt's ja diverse auch so Co-Piloten quasi, die dann beim Coden mithelfen. Mhm. Es ist natürlich auch im Sales-Prozess, im CRM quasi natürlich auch. Mittlerweile haben die ja alle irgendwie einen KI-Assistenten, der auch Kontakte besser zuweisen kann. Ja. Das ist eigentlich überall allgegenwärtig. Du schreibst deine Marketingtexte, optimierst du damit, wertest Dinge aus. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob wir alle jetzt irgendwie Experten sind, aber wir nutzen das auf jeden Fall und überall eigentlich. Auch bei, wenn man noch so eine Expertenanalysen oder einen Architekten sich die Analysen noch angucken, das ist noch so ein weiteres Feature, was auch einige Kunden nutzen. Auch da nutzen wir halt KI für. Mhm. Also dann nicht quasi Site, sondern dann quasi ein anderes Tool.
Mhm. Ja. Wie habt ihr für euch das datenschutzrechtlich gelöst? Ist auch in Deutschland mal so ein großes Thema. Oder in der EU grundsätzlich. Gerade ChatGPT, genau. Was sind da so eure Ansätze, Gedanken?
Genau, ChatGPT nutzen wir ja nur für interne Dinge. Aber was die Site-KI angeht, haben wir kein Datenschutzthema, weil das alles öffentliche Daten sind.
Mhm. Ja. Und vermutlich dann auch in Deutschland verarbeitet wird.
Genau, richtig, ja.
Dann ist so ein bisschen die nächste Frage oder das nächste Thema. Würde ich gerne ein bisschen nach vorne gucken. Ihr setzt euch ja super viel mit KI auseinander, mit Daten. Du hast auch schon gesagt, da ist so viel Entwicklung gerade drin. Wenn du jetzt mal so ein, zwei Jahre einen Blick nach vorne wagen möchtest, was denkst du, wo das so hingeht?
Also mal die Jahre einzuschätzen, ist immer super schwierig.
Ja. Aber ich glaube, das ist auch eine bisschen fiese Frage, aber genau. Ich glaube, die Intention, genau.
Und ich rede jetzt mal nicht über Site, sondern allgemein.
Ja.
Ich glaube, also allgemein für Architekten und Planer, ich glaube, dass es in Zukunft so sein wird, dass wenn man mit einem CAD-System oder BIM-System, was auch immer, zeichnet, dass du, wenn du jetzt, sag ich mal, irgendwie so eine Bodenplatte oder ein Geschoss zeichnest und darüber das nächste anlegst und so weiter und die Stützen anlegst, dass dir ständig in Echtzeit berechnet wird, was dieses Gebäude gerade kostet und wie viel CO2 es gerade verbraucht, weil wenn du alles in 3D zeichnest, sind die Bauteile hinterlegt.
Voll.
Die Massen hinterlegt, die Materialien hinterlegt. Und wenn du jetzt zum Beispiel, sag mal, irgendwie so eine wilde Idee hast und dein Gebäude so verdrehen möchtest, ja, so irgendwie von wegen jetzt dynamisches Hochhaus, in Anführungsstrichen, dann plötzlich bedeutet das eine extreme Kostenexplosion oder vielleicht nicht extrem, aber eine Kostenexplosion und natürlich auch eine CO2. Emissionen, die deutlich höher ist, als wenn du die Stützen übereinander stellst, weil du musst halt Decken verfalten, brauchst deutlich mehr Eisen. Und ich glaube, solche Sachen, die haben wir, also ich habe die im Entwurf nicht gelernt, da kam es auf die große Idee an und wenn das irgendwie dann sich toll dargestellt hat, war es dementsprechend auch gut. Und ich glaube, dass solche Sachen in den Entwurf einschließen müssen in Zukunft, das ganze Lastenspazieren führen, dass solche Sachen, die später eigentlich in Leistungsphasen 5, oder im besten Fall schon eigentlich bei 3, wenn die Fachmänner mit einsteigen. Und dass diese Sachen schon bei den ersten Strichen eigentlich mit bedacht werden müssen. Und ich glaube, da kann KI ganz, ganz stark helfen. Und ich hoffe, dass KI auch dieses Thema BIM, was ja nie so richtig Fuß gefasst hat, zumindest nicht in den späteren Leistungsphasen, da sehr, sehr stark pushen kann, indem eintrainiert wird, wie eben Abdichtungsbahnen geführt werden. Und du dann wirklich durch einfach eine Wandverschiebung wirklich einfach Passagenschnitt aus dem Gebäudemodell generieren kannst. Und das nicht alles dann wieder irgendwie per Hand nachzeichnen musst oder dann doch sagst, komm, ich schneide es in 3D durch und jetzt male ich alles in 2D nach. So wie es ja ehrlicherweise häufig passiert. Wenn wir effizienter bauen wollen, glaube ich, ist das ein ganz wichtiger Schritt, der da kommen muss. Mhm. Und diese Awareness, was veranstalte ich eigentlich gerade hier mit meinem lockeren Handstrich so ungefähr, das stelle ich mir sehr, sehr spannend vor und auch sehr wichtig, ordentlich sehr wichtig ein, dass man weiß, was man da gerade getan hat mit diesem Verdrehen oder Verbrücken und was die auskrankende Balkonplatte gerade bedeutet und am Ende vielleicht auch dann Kompensationsmaßnahmen daraus entstehen. Ne? Oder
interessant,
zum Beispiel, sagen wir mal, du hast jetzt ein Gebäude, was so stark abtreppt, ja, weil es sich irgendwie, musst irgendwie vermitteln zwischen zwei Höhen oder sowas. Das abtreppt, machst du auch wieder extrem viel weniger Dachfläche. Auf den ersten Blick denkt man, so ist ja die gleiche, aber natürlich hast du Attika und so weiter. So, dann kriegst du aber obendrauf nicht mehr deine QNG-Maßnahmen, weil du nicht genug Solardachfläche hast oder nicht genug Gründachfläche hast. Und all diese Themen werden, glaube ich, eine große Rolle spielen in Zukunft. Und das kann KI in meinen Augen gut leisten. Hm. Bewusster entwerfen, würde ich behaupten.
Bewusster entwerfen, ja. Ja, wenn ich jetzt viele von, also gar nicht bei uns im Team, sondern grundsätzlich KollegInnen angucke, dann ist es schon so, dass natürlich das schon viele so einen Respekt davor haben, ne? Also sich von einem Tool, was dir Sachen vorschlägt, quasi in deinen Entwurfsprozess so reinreden zu lassen von der Seite, ne? Wie so eine kleine Puppe, die da sitzt und die ganze Zeit sagt, nee, jetzt hier, das ist ein bisschen ineffizient, mach mal hier und schieb mal da. Und ich glaube, da ist schon noch ein bisschen.
Aber die wird auch ständig in den Entwurf reingeredet.
Das stimmt, ja, okay, guter Punkt, ja. Ja, ich finde es
manchmal sehr unqualifiziert. Muss man ja auch dazu sagen.
Voll, das stimmt, ja. Ja, ich mache mir nur so ein bisschen so Gedanken, ne, sozusagen, wie diese Zusammenarbeit, weil letztendlich ist es ja momentan so die Hauptdiskussion beim Thema KI ist ja nicht, ich gebe was total ab und die macht das völlig automatisiert, sondern ne, sozusagen, ich nehme die KI-Tools, implementiere die in meine Arbeit und es ist dann so ein Ping-Pong quasi, ne? Irgendwie, also ich nehme die KI als Unterstützungstool für meine eigene Arbeit, ja. Und wenn ich das so sehe, dann, ja.
Also, so sehe ich es zumindest und ich stelle mir es auch ganz toll vor, weil du hast ja dann auch wirklich, also es wird mit Sicherheit auch einen Berater geben, der dafür sorgt, dass du wirklich deine Bäder beieinander stellst, was jetzt irgendwie die Schachbreite angeht. Also auch fachplanerische Beratung in der LP2, die einfach hilft, einen Entwurf jetzt nicht nur irgendwie besser baubar zu machen, sondern auch wirtschaftlicher zu machen. Ja. Ganz oft, das weißt du selber, und das haben wir auch gemacht, stehen halt irgendwie dann doch nicht die Bäder übereinander. Ja, irgendwie, weil man beraten wird, dass man ja hier doch irgendwie, doch, da bräuchte der Entwurf noch eine größere Wohnung, aber das eigentlich müsste die jetzt hier auf der Südwestseite sein. Ja, dann hast du wieder eine abgehängte Decke, dann hast du wieder Gipskarton. Ja. Dann hast du vielleicht noch eine Verfaltung, weil hier eine Loggia sein muss, weil man sich die Wohnung wieder alle einzeln anguckt. Und das kennen wir alle. Man weiß da schon, oh, das gibt auf jeden Fall später wieder Ärger einer LP5 von den Kollegen, warum man das hier so gemacht hat. Und vielleicht passt die Tiefgarageneinfahrt dann auch nicht mehr und so weiter. Und ich glaube, solche Sachen, die dann schon im Entwurf quasi digital sich beraten zu lassen, das ist doch ganz toll. Also stelle ich mir gut vor.
Ja. Du hast jetzt eine sehr optimistische Vorstellung so von dem, was wo die Reise hingeht, ne? Wenn jetzt jemand sagt mit so einem eher so einer, ich weiß noch gar nicht, wie was da auf uns zukommt oder wie ich das anfangen soll oder was hättest du da für einen Tipp für jemanden, der da sich noch nicht so richtig traut, da mal erste Schritte zu gehen?
Ausprobieren,
okay.
Also einfach ausprobieren. Zum Beispiel, ich habe mal einen Vortrag gehalten, da ging es auch um das Thema so, nimmt uns KI jetzt quasi die Arbeitsplätze weg? Und ich habe angefangen mit genau diesem Satz und übernimmt jetzt hier die KI die Kreativität. Und es waren aber genau die Schlagzeilen aus der 1990, als CAT eingeführt wurde. Da war nämlich genau die gleiche Debatte.
Ah ja.
Und was ist wirklich passiert? Wir sind mit Sicherheit nicht weniger kreativ geworden, nur weil es CAD gab. Also was hat überlebt? Die Skizze hat überlebt. Ja, die machen wir vielleicht gerade nicht mehr auf Papier, aber die machen wir auf dem iPad oder auf irgendeinem anderen digitalen Medium und übertragen die dann dementsprechend. Aber die ganzen Schablonen, ja, und Schraffurvorlagen, was es alles gab, die ganzen Rapidographen, das gibt's alles nicht mehr. Also wir sind deutlich effizienter geworden, können viel mehr schaffen in kurzer Zeit. Und die Kreativität hat in meinen Augen darunter nicht mehr gelitten.
Ja, was ich
mir. Diese Ängste waren halt da, ne?
Die Ängste, ja. Also klar, sobald Veränderungen da sind, sobald ich meinen Workflow, meine Arbeitsweise umstellen muss, sind natürlich erstmal auf jeden Fall Ängste da. So, wie sehr muss ich mich anstrengen? Wie viel Energie muss ich da rein investieren, dass ich mir zumindest die neuen Tools mal angucke und die ausprobiere, um halt eine qualifizierte Entscheidung auch treffen zu können, ob ich das gut finde oder nicht so gut. Was ich momentan beobachte, ist, dass das Thema, also alle Tools, alle Software, also alle bauen jetzt ja irgendwelche KI Sachen ein. Manchmal sind es nur Algorithmen, aber alles ist unter KI gelabelt so. Und diese ganzen KI-Plugins oder diese KI-Funktionen, die kosten ja aber alle ja wahnsinnig viel Geld. Also im Regelfall ist es so, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie Slack nehme, so ein Teamchat, dann kostet das die normale Lizenz kostet irgendwie 10 Euro im Monat. Die KI-Features kosten 15 Euro im Monat, ne, so. Und wenn jetzt irgendwie Autodesk anfängt, diverse KI-Funktionen zu implementieren, dann ist natürlich klar, KI zu rechnen und zu trainieren kostet wahnsinnig viel Geld und Energie und diese ganzen Sachen, ne. Aber die Frage für mich ist immer so ein bisschen, oder wo ich die meisten Bauchschmerzen habe, ist sozusagen, wie diese Effizienzeinsparung auf der anderen Seite durch die enormen Kosten, die eben durch diese ganzen KI-Plugins, wie sich das irgendwann austariert. Also gibt's da, kommt man irgendwo an einen Punkt, dass man sagt, ja, das lohnt sich.
Also es muss eigentlich wirtschaftlich so sein, sonst wird das nicht überleben, dieses System.
Ja.
Und wenn du mal guckst, wie viel zahlt man für eine Cut-Lizenz? Das sind ja Tausende
im Jahr. Wahnsinnig viel Geld, ja.
Und du würdest ja niemals jetzt sagen, ach, dieses Geld, diese 6.000 Euro, ich glaube, das ist ungefähr die Größenordnung,
ja.
Die spare ich mir jetzt. Ich setze wieder auf Transparentpapier und ich kaufe mir Rapidographen, die übrigens auch sehr teuer sind, ehrlicherweise.
Ja.
Also es ist ja völlig absurd und noch ist es vielleicht nicht effizient genug, weil man auch noch ganz viel austestet, aber wenn sich das wirtschaftlich durchsetzen will, wird es natürlich unsere Effizienz steigern und dann wird man sich nicht mehr überlegen, kaufe ich jetzt noch den KI-Assistenten bei, weiß ich nicht, Revit oder Eichcat dazu. Es wird völlig logisch sein, sobald andere das machen und damit einfach deutlich schneller sind, das gibt ja heute schon diese Tools, wo du einfach so ein Volumenmodell baust und dann quasi das in KI-Visualisierer packst, alles in dem gleichen Programm.
Super schnell. Dafür
gab es noch irgendwie hier Midjourney und Stable Diffusion, das läuft alles im Programm mittlerweile. Ja, natürlich machst du das. Also du musst jetzt ja nicht diesen super Fotorealistik-Stil haben, kannst auch einen Skizzen-Stil machen.
Ja, voll.
Weil du einfach natürlich schneller sein möchtest, ne? Und auch gerade in der heutigen Zeit, wo man wirklich sehr viel entwerfen muss, um ja vielleicht auch an Aufträge zu kommen. Ja, why not? Also natürlich. Also wir machen es auf jeden Fall.
Ja. Wir auch, ja.
Das vom Architekturbüro, ja.
Ja, ja, genau. Also ja, das ist halt, was du gesagt hast, das Ausprobieren. Ich glaube, das ist so, das setzt so viel auch Kreativität und so eine Forschung im Kopf frei, was sein könnte, ne? Also wenn ich regelmäßig in Prozessen dieses Tool zum Visualisieren nehme, dann bin ich da viel schneller, weil dann kann ich schneller irgendwie eine Geschichte erzählen oder es intern präsentieren oder einem Bauherr. Ich glaube, da steckt wahnsinnig viel Potenzial. Und ich bin auch eher so als Typ natürlich absolut Technikoptimist. Ne? Ich gehe manchmal natürlich ein bisschen dann einfach nur, um zu diskutieren, dann natürlich eine andere Position rein. Aber ich glaube auch, dass in diesen ganzen Tools eher Chancen liegen. Und bei Site ist es ja so, dass es eigentlich ohne KI in der Art und Weise ja überhaupt nicht denkbar. In der Qualität, Einsatz nie denkbar gewesen wäre. Sehr schön, Matthias. Vielen Dank für deinen kurzen Einblick in Site. Site kann man ausprobieren unter site.sylte.ms.
Korrekt.
Da kann man auch
einfach auf Demo klicken und dann melden sich die KollegInnen. Kostet auch nichts. Wir machen eine Testversion, dann könnt ihr das alle mal austesten.
Sehr schön. Ich kann es übrigens nur sehr empfehlen. Ich habe Site auf einer Konferenz gesehen vor ein paar Wochen, eine Präsentation, eine kleine Demo vor allen TeilnehmerInnen von Matthias. Und das war, ich habe selten so viel What the fuck Blicke in den Gesichtern der ZuschauerInnen gesehen. Das war sehr, sehr begeisternd. Matthias, vielen Dank. Schön, dass du bei uns zu Gast warst.
Ja, vielen Dank. Die hat mich sehr gefreut. Bis bald.
Bis bald.